Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ich sag mal, der elementarste Sinn eines Unternehmens ist, dass am Ende mehr Geld reinkommt, als rausgeht. Ich glaube, das ist mal so das, was sich die meisten Unternehmer auf jeden Fall vornehmen. Gleichzeitig, wenn man das gesamte Unternehmen betrachtet, gibt es immer Bereiche, die eher fürs Geld verdienen zuständig sind, so Sales zum Beispiel, oder auch Bereiche, die das Geld eher ausgeben. Kann ich von mir auch sprechen, aus dem Marketing. Das ist ganz normal, dass da vielleicht das Geld eher rausgeht und in anderen Bereichen kommt es eher rein. Zur zweiten Kategorie gehört in vielen mittelständischen Unternehmen aber natürlich auch das ganze Thema Field Service Management und warum das so ist, ob das so ist und wie man das vielleicht auch ändern kann, also vielleicht das Field Service Management vom Cost zum Profit Center hin entwickeln kann. Das schauen wir uns heute in der Folge mal genauer an. Bei mir ist ein toller Gast, den viele, die hier das Ganze auch als Video sich anschauen, bestimmt schon mal gesehen haben in der einen oder anderen Folge bei uns hier. Bei mir ist Pascal Löchner, er ist bei uns Head of Customer Success, also bei uns bei der L-Mobile meine ich. Schön, dass du heute mal wieder da bist, Pascal.
Ja, Andrea, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein.
Ja, zum ersten Mal du auch im neuen Setup.
Zum ersten Mal im neuen Studio und ich bin begeistert.
Sehr gut. Wie immer an der Stelle für euch nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es bei YouTube als Video zu sehen. Schaut da gerne vorbei und lasst uns ein Abo da, da freuen wir uns sehr. Pascal, du warst schon ein paar Mal da, alle wissen natürlich auch, wer du bist und was du bei uns machst, aber Head of Customer Success ist ja auch noch nicht, also ist nicht mehr ganz frisch, aber auch nicht deine Einstiegsrolle bei L-Mobile gewesen. Deswegen erzähl uns mal ein bisschen, was heißt das denn? Was machst du genau? Wofür bist du zuständig?
Zum einen hoffe ich, dass mich noch nicht alle kennen, weil das bedeutet, wir hätten eine neue Zuschauer.
Das stimmt.
Und ja, wie komme ich da dazu? Oder was habe ich vorher viele Jahre Vertrieb gemacht? Und dann nach 15 Jahren Vertrieb dachte ich, kümmere ich mich mal tatsächlich darum, dessen, was ich verkauft habe, dann auch zu gucken, wie es dann hinten ankommt. Das mache ich jetzt seit einem guten Jahr im Field-Bereich, also dieser ganze Customer Success Management-Bereich ausschließlich für Field-Kunden, also alles, was After-Sales-Service angeht. Ja, und da durfte ich dann schon einige spannende Erfahrungen machen.
Davon hören wir jetzt hoffentlich auch gleich noch ein bisschen was. Ich habe dich ja schon vorgewarnt und du kennst es auch schon. Ich habe noch eine kleine Frage zum Einstieg mitgebracht, die so ein bisschen persönlicher Natur ist. Für dich habe ich mir heute überlegt, was bringt dich an einem miesen Tag zum Lachen und warum?
Was bringt mich an einem miesen Tag zum Lachen? Was bringt mich an einem miesen Tag zum Lachen? Positive Menschen. Mhm. Also ich glaube, das kann noch so schlimm sein. Noch so, die Welt kann untergehen, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die da mit einem positiven Spirit dann mit durchgehen. Und das ist eigentlich alles.
Dann lässt dich anstecken.
Dann lasse ich mich anstecken. Oder man steckt sich gemeinsam an, auf jeden Fall. Dann wird es schon besser.
In dem Fall ist Ansteckungsgefahr eine gute Sache.
Ja, in dem Fall ist Ansteckungsgefahr hervorragend sogar.
Sehr gut. Jetzt habe ich gerade schon im Teaser so ein bisschen geclaimed, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen bei ihrer Field-Service-Management oder ihrem Field-Service-Management-Bereich eher ein Cost-Center als ein Profit-Center haben. Mhm. Würdest du diese Aussage bestätigen oder würdest du sagen, das kann man nicht so pauschal über einen Kamm scheren? Oder was ist da dein Eindruck aus der Erfahrung, die du die letzten Jahre gesammelt hast?
Eindruck divers. Also man kann es tatsächlich nicht über einen Kamm scheren. Das hat ein bisschen was mit der Struktur der Unternehmen zu tun und auch welche Ausrichtung die für einen Markt haben. Ne? Mhm. Und ich sag mal schon so vor allem im mittelständischen Bereich gewachsene Unternehmen, muss noch nicht mal Inhaber geführt sein, eher von der Größenorganisation, vielleicht so 10, 20, 30, 40 Techniker. Da ist es häufig so, dass der Service nicht entstanden ist mit der Intention, eine Serviceorganisation zu haben, die Geld verdient, sondern das sind Firmen, die machen wahnsinnig gute Maschinen. Das ist genial, was da an Technik drin steckt. Und ich komme ja immer dann wieder auch mal zu Kunden vor Ort und gucke mir dann die Fertigung an und die Technologien, die da drin stecken, gigantisch. Tonnen an Know-how und jahrelange Berufserfahrung. Und der Service ist dann aber halt neben dieser, sag ich mal, eigentlichen Kernkompetenz, die Maschine, Anlage zu bauen, mitgewachsen, weil jede Anlage, die rausgeht, die erzeugt halt zwangsläufig auch Probleme. Da sind Verschleißteile drin, da geht was kaputt, völlig normal im technischen Segment und jetzt muss das ja irgendjemand wieder beheben. Naja, und dann hat man halt mal die Leute von der Montage rausgeschickt, dann wurde es irgendwann immer mehr, dann hat man mal einen eigenen Techniker eingestellt, dann einen zweiten noch dazu, vielleicht noch einen dritten, vierten, fünften, sechsten, achten, zehnten, dann noch einen Manager, einen Planer, einen Disponenten, Teileorgan. Aber so sind dann die Strukturen oftmals gewachsen und noch nicht mal, dass sie das inhaltlich schlecht gemacht haben.
Das war halt eher ein organisches Wachstum und nicht eher unbedingt strukturiert. Eher so ein organisches
Wachstum. Die haben sich schon auch Mühe gegeben zu strukturieren, aber das Mindset, mit dem man dann auf die Kunden zugeht, war, ist eher davon geprägt, ich muss schnell helfen. Ich muss schnell helfen, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Mhm. Und es führt dann oftmals dazu, dass da sehr kuriose Sachen entstehen. Also sowohl, sag ich mal, in den Abläufen, also da wird viel über den Haufen geworfen vom täglichen Doing, mhm. ohne die Konsequenzen bis ans Ende abzutragen. Hauptsache der eine Kunde mit seiner einen Maschine geht wieder. Und das hat ja einen riesen Rattenschwanz dann nachher, weil vor allem so Maschinenbau, Anlagenbaubereich, bis Teile organisiert sind, bis die mit dem Flieger da hingeflogen mhm. sind und. Und so ist es dann halt hingewachsen, diese Ad-hoc-Strukturen, dieser Helfer-Modus an der Stelle, der macht dann viele interne Probleme oder stört die Betriebsabläufe. Und zum Zweiten ist es manchmal auch kaufmännisch dann nicht ganz toll, mhm. weil das kostet enorm viel Geld, solche Ad-hoc-Zurufe mit den nicht ganz vorhersehbaren Konsequenzen dann auch nachher umzusetzen. So ist dann oftmals aus dem Wachstum heraus die Struktur eine plus minus null, aber mhm. der Kunde ist zufrieden. Was ja schon mal viel wert ist. Also sonst.
Ich wollte gerade sagen, Kundenzufriedenheit ist eines der wichtigsten genau. Themen überhaupt.
Ja. Richtig, rein kaufmännisch gesehen, für so ein Unternehmen ist es dann schwierig. Und jetzt muss das per se nicht so sein. Da gibt es dann schon Mittel und Wege, wie man da dann nachher rauskommt. Aber das ist dann quasi das Kapitel
der Neuzeit. Da kommen wir noch hin. Lass genau, mich zwischendurch noch zwei andere Fragen
ja,
stellen.
Da wollte ich jetzt auch nicht zu weit vorgreifen.
Ja, nee, okay, aber das heißt, wir haben einmal gewachsene Strukturen, die auf jeden Fall es nicht einfacher machen, weil man eben, wie du sagst, gar nie mit der Intention ein Profit-Center im Sinne von eines eigenen Geschäftsmodells rund um das Thema Service aufzubauen, genau. sondern es war einfach eher so, man hat es gebraucht, man hat es gemacht, aber genau. nicht mit langfristiger Strategie und Vision dahinter sozusagen. Ja. Okay. Gibt es denn noch andere vielleicht auch Problemfelder, die sich dadurch ergeben, die so dadurch entstehen? Wir hatten, glaube ich, mal irgendwann so das Thema Ersatzteile oder ja, vielleicht auch, warum verliert man eigentlich Geld in der Dienstleistung an sich? Also wo verliert man da das Geld? Verliert man überhaupt Geld an der Dienstleistung oder an anderen Stellen? Ist das ein Thema oder gibt es da noch andere Dinge, ja, wo du sagst, das sind so die Probleme, Handlungsfelder?
Das ist tatsächlich, also meine Erfahrung ist, viele machen am Schluss nachher eine Mischkalkulation. Mhm. Also da wird der ganze Serviceapparat, wo ich jetzt, sag ich mal, Logistikersatzteile dann mit dazu zähle, wird halt einen Strich drunter gemacht. Und es kommt jetzt ein bisschen auf Branche, Markt und Marktsegment dann nachher an. Da wird die Dienstleistung, ich möchte nicht sagen verschenkt, aber schon fast schon, so in meiner Erfahrung, ein bisschen unter Wert hergegeben. Mhm. Das ist aber so ein eher kaufmännischer Aspekt. Und sag mal, dann nachher mit Ersatzteilaufträgen verknüpft, verdient man da dann irgendwo nachher Geld mit raus. Mhm. Aber das kommt dann schon auch mal eher durch, also es ist unterschiedlich, manchmal mehr durch Ersatzteile, manchmal weniger durch Ersatzteile, was viele dann tatsächlich noch gar nicht haben. Das sind Wartungsverträge, mhm. also wo man mit den Kunden, sag ich mal, ein Agreement über mehrere Jahre hat und auch einen, sag ich mal, kontinuierlichen Cash rein oder einen Cashflow in die Serviceorganisation rein. Und das ist für viele dann noch relativ undurchsichtig. Die sagen halt, Hauptsache unterm Strich ist mal mindestens null, vielleicht mhm. noch ein bisschen drauf. Wenn man in das Detail reinschaut, sind halt schon viele Service-Einsätze geprägt dann davon, dass die Dienstleistung, die erbracht wird, die ja per se nicht immer Schuld vom Maschinenanlagenbauer dann mhm. Zum Beispiel ist. Dann
oft
schon,
ja auch Anwendungsfehler.
Ja, und dann ist man dann doch mal noch ein bisschen kulanter mhm. und dann geht dann
also
die
auch so
ein oder andere.
Gewährleistung, Garantiethemen sind auch oft
ja,
so Lücken,
und dann
wo
geht
dann
so die
ein
oder andere Dienstleistung dann doch einfach einmal unter, wird mhm. gar nicht fakturiert oder abgerechnet. Und manchmal kriegt man es gar nicht mit. Mhm. Ich meine, Techniker sind freiheitsliebendes Volk und die eine gute Beziehung zum Kunde haben. Da geht schon auch mal was unter, ne? Nicht beabsichtigt und nie böswillig. Mhm. Also das erlebe ich eigentlich fast nie, weil jeder hat ja das Interesse, in seinem Unternehmen auch einen Beitrag zu leisten. Mhm. Aber das sind dann, sage ich mal, so die Problematiken dann an der Stelle. Mhm. Und das ist schon sehr unterschiedlich. Desto größer und desto reifer die Unternehmen werden, desto besser professionalisieren sie sich logischerweise auch in dem Eck, weil irgendwann guckt dann mal in ab einer gewissen Größe dann doch jemand mal auf die Zahlen. Mhm. Aber der Weg bis dahin kann dann durchaus schon ein bisschen länger dauern.
Ist es auch ein Mindset-Thema? Also wenn wir jetzt so das ganze Thema Gehalt oder ich sage nicht Gehalt, aber Geld, Garantien, Gewährleistungen, Service-Dienstleistungen und was da alles so drin steckt, ist so die eine Sparte, Wachstumsschmerzen vielleicht auch bis zum gewissen Punkt. Alles fair enough. Aber was ist mit so ja, der richtigen Ausrichtung auch darauf. Weil du, wie du jetzt gerade schon sagst, also wenn der Mitarbeiter halt dann irgendwie sagt, ja komm, ich tausche den Schlauch noch geschwind so und dann machen wir hier noch das kurz, und weil man sich halt lange kennt, ist das auch wirklich so ein Thema, dass du sagst, so langfristig die Ausrichtung der Mitarbeiter muss auch passen?
Ja, das ist das, was ich so eingangs schon so ein bisschen geschildert habe. Und naja, andersrum, ich war ja viele Jahre im Vertrieb tätig und da die Aufgabe des Vertriebs war oder ist, die Leistung eines Unternehmens, egal ob es ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, dann auch tatsächlich passend bei Kunden und am Markt dann nachher zu platzieren. Und das Mindset, was ich bei den Maschinenbauern oftmals wahrnehme, ist halt eher noch dieser Impuls, ja, wir müssen gucken, dass die Maschine läuft. Was ich sage, was völlig in Ordnung ist, weil der Kunde hat klar die Erwartungshaltung, dass das Ding dann nachher läuft. Die haben dann aber schon fast oft mal so ein Rechtfertigungs- oder die haben ein schlechtes Gewissen, wenn die Maschine mal kaputt geht. So. Und jetzt komme ich eher von so einer anderen Perspektive aus, sage ich, Moment mal, vom Mindset her ist ja eigentlich, sage ich mal, das Problem des Endkunden. Und jetzt ist die Frage, ihr helft dem ja dabei, dieses Problem dann in den Griff zu kriegen. Jetzt ist die Frage, warum ist, klar, in Gewährleistungsfällen Materialversagen schlecht zusammengebaut, gar kein Thema, da muss geholfen werden. Das ist ja in unseren Softwareprojekten nachher genau das Gleiche. Wenn da mal irgendwo was schiefgelaufen ist, muss man nachbessern. So. Ja. Im Umkehrschluss bei Maschinenanlagenbau kann man von Verschleiß dann zum Beispiel sprechen. Das ist was völlig Normales. Schuhe laufen sich ab, eine Maschine hat Verschleißteile drin, das ist Technik und da darf auch mal was kaputt gehen. Das ist halt die Frage, wie man da damit umgeht. Und muss man deswegen ein schlechtes Gewissen haben? Nö, erstmal per se nicht. Das ist so, das ist jetzt eher so eine Mindset-Sache, ne? Und wenn man von der Denke auskommt, dann gewinnt auch der ganze Service auf einmal so eine andere, der kriegt da eine andere Nuance hin. Also dann ist halt auch die Frage, ja, wie verkaufe ich denn meine Leistung, wie positioniere ich sie
so
denn?
Diese Frage, wo will ich eigentlich hin mit dem, was ich da mache?
Wo will ich eigentlich hin? Bin ich eigentlich immer nur der Retter in der Not?
Problemlöser,
Der Ad-Hoc-Problemlöser, um schnell was zum Laufen zu bringen? Oder habe ich eine, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, eine Service- und Dienstleistungsorganisation, die, sage ich mal, schon auch für sich selber den Zweck verfolgt, dann auch ein, sage ich mal, ein kaufmännisches Ergebnis zu erwirtschaften.
Jetzt haben wir, finde ich, so ganz gut so ein bisschen die Problemstellung oder die Handlungsfelder aufgetan. Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe vorhin so schön angeteasert vom Cost zum Profit Center. Das ist ein schöner Clickbait-Titel. Den müssen wir jetzt natürlich auch ein bisschen bedienen.
Das heißt, gerecht werden.
Genau. Wie baue ich mir sowas auf? Wenn du jetzt sagst, nehmen wir wirklich so ein ganz klassisches Beispiel. Ich habe mir das aufgebaut. Ich habe in der Zwischenzeit immer mal wieder einen dazugenommen, wie du sagst, und Disponenten noch und hier noch und da noch. Und jetzt stehe ich irgendwie vor dem Problem, dass vielleicht meine Zahlen nicht immer schwarz sind, vielleicht auch nicht immer null, sondern vielleicht eher mal Richtung rote Zahlen und so weiter. Und ich möchte das verändern. Ich habe da irgendwie erkannt, da ist Potenzial in meinem Servicebereich. Ja. Was mache ich jetzt?
Ja, da nochmal zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist, entweder wird der Schmerz hoch, also weil halt die kaufmännischen Aspekte dann schwierig werden. Oder der zweite Aspekt ist, die Kunden treiben einen dazu, weil sie dann durchaus noch ein anderes Verlangen an Serviceleistung haben. Noch nicht mal so sehr inhaltlich, sondern eher kaufmännische Basis, Planungssicherheit. Und das dritte, der dritte Aspekt, der dann da so einen Einfluss haben kann, ist, ich merke selber, dass da Potenzial dran ist. Wobei mit dem letzten Schritt eigentlich schon viel erreicht ist, weil das ist schon der, sagen wir mal so, das ist der Ansatz des Mindsets dann nachher. Und ich sage mal so, einer der Faktoren, der muss irgendwo mal eintreffen. Und jetzt muss es innerhalb des Unternehmens oder der Serviceorganisation erstmal einen wirklichen Wille oder eine Ausrichtung geben, weil ohne den wird es nachher nichts. Also meine Beobachtung ist dann durchaus auch, wenn es gibt, sag ich mal, so einen, weiß nicht, einen fleißigen Disponenten, der sieht das alles, aber wenn Unternehmensführung oder Serviceleitung da nicht dahinter stehen, dann wird das ganz schön schwierig, das dann auch tatsächlich umzusetzen, weil A, hat es was mit Strukturumbruch zu tun intern, ich brauche andere Werkzeuge, Tools, ich muss investieren, also ohne Investment geht es nicht, und diese Investments und internen Umbrüche, die lassen sich dann fast nicht durchsetzen, auch Schnittstellen zur Logistik, zur Konstruktion, zur Produktion, die gibt es ja nicht alle und die verändern sich dann auf einmal. Und diese Wechsel, die kriege ich, ohne dass es wirklich von der Unternehmensführung raus mitgepusht wird oder als strategische Ausrichtung mitkommt, da wird es dann ganz schwer, das umzusetzen.
Fangen wir vielleicht mal vorne an. Du hast jetzt schon einige Dinge genannt, Tools, Visionen, also Zielbild und so weiter. Vielleicht können wir mit dem Zielbild mal anfangen. Wie würdest du da rangehen, wenn du jetzt die Aufgabe hättest? Oder du begleitest ja auch oft auch unsere Kunden manchmal so ein Stück weit dabei, ihre Zielvision für ihren Service zu finden sozusagen. Wie macht ihr das? Oder was sagst du, was sollte man sich da angucken?
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, gefallen, dann habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Schaut mal auf unserer Website lmobile.com/interaktiv vorbei. Dort findet ihr noch spannende Whitepaper, unsere Live-Events oder auch Software-Demos und alles könnt ihr euch jederzeit kostenlos anschauen. Rund um das Thema Industrie 4.0 bleibt ihr so, also absolut auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut.
Ja, so drei, vier wesentliche Komponenten. Zum einen sollte man sich als allererstes Mal seinen Markt anschauen. Das ist eigentlich der allerwichtigste Teil, weil ohne dass ich meinen Markt gut kenne, und ich spreche nicht mal von der Beziehungsebene von mir als Unternehmen zum Kunde, weil das kennt man meistens ganz gut, sondern eher nochmal so auf einem Fluglevel weiter oben, also Markt im Sinne von auch, was machen die Wettbewerber, was macht die Branche in dem Bereich und was ist denn das Verlangen des Kunden, wo kriegt man sowas jetzt her, durch die Gespräche mit Kunden, Gespräche mit dem Vertrieb, Kongresse, sagen wir Austausch mit anderen Unternehmen, befreundete Unternehmen, Maschinenanlagenbau, da kriegt man durchaus schon mal so einen Benchmark mit. Das hilft einfach so ein bisschen die Perspektive aufzumachen, wo könnte es denn hingehen und was, wo ist der Benchmark momentan, wo muss ich mich hinbewegen, will ich einfach nur im Benchmark drunter ein bisschen drüber sein. So. Und das Bedürfnis der Kunden wirklich zu verstehen. Also ich brauche kein Serviceprodukt kreieren, das die Welt nicht braucht, nur weil ich mir das gerade künstlich das ausdenke oder weil ich es fancy finde. Ne? Sondern es muss schon den Kern des eigenen Marktes und der eigenen Kunden danach auch treffen. Und auch mal ganz genau zuzuhören, was läuft denn vielleicht nicht gut. Also da mal ganz bewusst so eine etwas, wie sagt man, mit einer offenen Haltung reingehen und sagen, bitte gib mir jetzt mal alles an Kritik, was oder wünscht ihr was. Davon muss man ein bisschen filtern und sortieren. Aber gib mir erstmal alles her. Und mit diesem Input kann ich was anfangen.
Okay, also Benchmarking.
Benchmarking in unterschiedliche Richtungen. So, das ist, sage ich mal, so eine Sache, die man auf meines Erachtens nach auf jeden Fall tun soll, weil da kriegt man so die Themenbereiche ein bisschen raus, an denen man dann aktiv werden kann. Und auch mit welcher Priorität. Man kann ja nicht immer alle Themen auf einmal machen, nacheinander angehen oder vielleicht so ein, zwei parallel. Und da kann man so ein bisschen auseinandersortieren. Und der zweite Teil ist dann tatsächlich daraus, das Bild abzuleiten, wo ich mit meiner Serviceorganisation eigentlich hin will und welches Selbstverständnis habe ich als Unternehmer oder zumindest mal als, sage ich mal, obere Führungskraft, wie würde man sagen, so C-Level-Ebene oder auch als Service-Leiter, Global Head of Service. Welche Zielvorstellung habe ich denn selber von meiner Service-Organisation? Wie möchte ich die strukturiert haben? Wo möchte ich wie Geld damit verdienen? Was tut der Wettbewerb? Wie kann ich mich da davon abheben und wie kann ich mich da davon positionieren?
Was wäre so ein mögliches Zielbild? Also kannst du einfach vielleicht mal irgendein Beispiel bringen?
Ja, also Ziele kann man da, sage ich mal, so in zwei, drei Ecken formulieren. Kommt ein bisschen auf das Feedback von Kunden an, aber zum Beispiel, wie schnell sind Ersatzteile bei den Kunden? Wie sind die Eingangskanäle, dass ein Kunde überhaupt Problemfelder an mich melden kann? Oder muss das der Kunde überhaupt noch tun? Macht es die Maschine vielleicht sogar schon selber? Lass mal den Kunden als persönliches Kommunikationsmittel da mal außen vor. Dann kommen auch so ein paar KPI-Zahlen mit rein. Das ist auch noch so ein Bereich, auf den kann man dann durchaus noch in der Analyse schauen, wie lange brauche ich heute für manche Vorgänge und wie viel kosten die.
Also einfach so die Hard Facts.
Das sind, ja genau, Hard Facts, Zahlenanalyse, das wäre übrigens noch so ein Punkt, den ich mir auf jeden Fall mal noch anschauen sollte. Und dann kann man sagen, naja, wo werde ich denn schneller? Wie lange muss ein Kunde denn auf eine Antwort warten? Wie lange muss ein Kunde denn auf eine, wie sagen wir, auf die First-Time-Fix warten? Oder wie viele Einsätze muss ich denn fahren, um überhaupt ein Problem nachhaltig abzustellen? Wie schnell gehen Inputs vom Field-Service in die Produktentwicklung nachher mit rein? Wie lange dauert es, bis der Kunde eine qualitativ ordentliche Abrechnung bekommt? Wie viel könnte ich mit Predictive Maintenance zum Beispiel einsparen? Also das ist jetzt schon wieder eher so nochmal ein theoretisches Thema, aber das sind so Handlungsfelder, in die man dann reinschauen kann.
Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt mir aufgeschrieben, einmal das Thema Benchmarking als wichtigster Punkt, so, um überhaupt mal zu verstehen, was braucht der Markt, was gibt es überhaupt? Dann einmal so die eigenen Ziele stecken, was möchte ich erreichen? Hast du jetzt einige Beispiele genannt, in welche Richtung das gehen kann? Dann hatten wir das Thema Datenanalyse, sich erstmal die Hardfacts anzuschauen, genau. Zahlen, Daten, Fakten, was ist eigentlich los bei uns gerade? Welche Rolle spielt für dich noch so ein bisschen, sage ich mal, die Perspektive des Kunden? Weil ja, Benchmarking ist so das eine, finde ich, aber nochmal auch beim Kunden wirklich zu gucken, was hat der für Use Cases, was haben wir vielleicht auch für Use Cases beim Kunden, was kommt häufig vor? Ist das auch sowas, wo du sagst, die Kundenperspektive da schon mit reinholen?
Also oder der Endkunden?
Ja, genau, also der mein Servicekunde sozusagen, bei dem ich dann bin.
Auf jeden Fall, ja. Also diese Anwendung, das ist das, was ich meine, mit so einem Feedback vom Kunde zu bekommen, genau zuzuhören, wo hat denn der seine Schmerzen und was wünscht er sich vielleicht auch, da ganz genau hinzuhören und diese Kunden-Use-Cases zu verstehen, das ist auf jeden Fall sinnvoll.
Okay, das heißt, diese, sag mal, vier Bereiche.
Genau.
Die kann man
da hat man schon viel gewonnen. Also wenn man die vier Bereiche mal intensiv reingeschaut hat, dann kriegt man wahrscheinlich ein ganz anderes Bild zusammen über die Zukunft, als wie das, was man aktuell hat.
Ja.
Und jetzt kann man überlegen, was mache ich draus. Mhm.
Du hast jetzt vorhin schon so kurz angeschnitten, das Thema Tools ist auch wichtig oder vielleicht neue Software, neue Gegebenheiten meiner Infrastruktur, was auch immer man alles so braucht oder auch um Prozesse vielleicht auch neu zu denken. Weil ich sag mal, vielleicht muss ich auch was anpassen vom, wenn ich heute meine es gibt ja vielleicht auch Gründe, warum das heute alles ein bisschen mehr Geld kostet, als es vielleicht sein müsste. Welche Tools sollte man sich da anschauen und wie haben oder welchen Einfluss haben die auf meine Prozesse dann im besten Fall vielleicht auch?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil also Tools für, sag ich mal, so einen Serviceprozess gibt's ja, sag mal, wie Sand am Meer. Und wenn man jetzt mal ganz genau in so Use Cases beim Kunden, beim technischen Service dann reinschaut, das kann ja von ganz banalen Dingen losgehen mit, was für Werkzeuge hat denn der Techniker dabei? Also wirklich im Sinne von Handwerkzeuge oder auch Software-Tools zur Analyse. Oder kann das vielleicht sogar auch schon ein Backoffice erstmal machen? Kann ich mich auf die Maschine draufschalten? Und da sprechen wir dann über, sag ich mal, Echtzeitzugänge auf die Steuerungen der Maschine. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt schon Kunden, die haben schon eigene, sag ich mal, IoT-Plattformen. Die Maschine meldet die ganze Zeit rein. Es gibt Kunden, die haben ihre Maschinen mal zumindest online. Da kann ich mich, Kunde ruft an, dann kann ich mich mal zumindest schon
das remote. Das heißt auch mal mit der Produktabteilung sprechen, inwiefern man da vielleicht schon mal.
Genau, richtig. Das sind dann, sage ich mal, sicherlich so ein Bereich der Tools. Dann gibt es sicherlich noch die organisatorischen Tools, heißt dann ERP-System, Service-Management-System, mobile Lösungen für den Techniker. Und auch da gibt es eine ganze Bandbreite davon, rein zur Auftragsrückmeldung oder zum Einsehen von technischen Datenblättern, Informationen, muss ich dem Techniker wirklich noch jedes Mal einen ganzen Packen Ausdruck mitgeben oder lasse ich
Klemmbrett, das gute alte
Klemmbrett. Ja, genau, oder gebe ich dem schon mal Online-Zugang, dann kommt wieder die Frage, was ist, wenn er offline ist und an der Stelle kann man noch nach Lösungstools dann schauen, Remote-Support für den Techniker sicherlich auch nochmal eine ganz spannende Ecke, also wie kann ich einen Techniker bestmöglich anleiten, da kann man durchaus auch über KI sprechen und nachdenken, also hat der Techniker eine Lösung, die ihm unter Eingeben von gewissen, sag ich mal, Fehlerbildern schon hilft, ein Lösungsszenario zu abstrahieren. Oder ich gebe ihm Mensch Remote Support per Video. Auch das sind, sag ich mal, so Toolbereiche, mit denen man sich dann auseinandersetzen kann.
Was wäre denn für dich so ein gutes Basispaket für so einen Mittelständler? Weil ich glaube, wenn man jetzt wirklich gerade erstmal so dran ist und gerade vielleicht erstmal sagt, okay, alles klar, hört sich super an, was der Pascal Löchner da gerade erzählt hat, finde ich mega gut, aber überfordert mich jetzt gerade, mit was fange ich an und was ist so ein gutes Basispaket, mit dem man mal loslegen kann. Weil ich sag mal, KI, ja, ist nice to have bestimmt, aber da brauche ich, glaube ich, vorher erstmal Standard-Use-Cases, Standard-Problemfälle, mit der ich trainieren kann und so weiter.
Ich hatte erst just heute Morgen ein ganz tolles Gespräch mit dem Interessenten. Genau, das ging schon ungefähr, sag mal so, in die Richtung. Und ich sag mal so, im After-Sales-Service, die so für mich wichtigsten Parameter, wo ich sag, die müssen gegeben sein, um überhaupt drauf aufbauen zu können. Installierte Basis muss klar sein. Ich brauche einen guten Überblick über meine Anlagen, die ich im Feld draußen habe. Wann habe ich was verkauft? Wie alt sind die Dinger? Welche Steuerung haben die drin? Was für Teile wurden da verbaut? So, das ist als Datenbasis schon mal enorm wichtig. So, dann den ganzen Inbound-Prozess, der muss auch irgendwie klar werden. Also wie kommen diese Anfragen rein? Wie werden die verarbeitet und zu was führen die dann im Unternehmen? Der Teil sollte auch klar sein. Und jetzt kommen wir so ein bisschen an dieses Visionsthema. Den Teil, den würde ich auf jeden Fall auch am Anfang machen, was ist meine kaufmännische Grundlage, mit den Kunden zusammenzuarbeiten? Das ist eigentlich, hat mit dem technischen Service gar nicht so viel zu tun, sondern das ist eigentlich eher so ein vertriebliches, kommerzielles Thema.
Ich wollte gerade sagen, was meinst du damit konkret? Kannst du mir ein Beispiel geben?
Zum Beispiel habe ich Wartungsverträge mit meinen Kunden. Wenn ich keine habe, wie könnten die denn aussehen? Oder was ist mein kaufmännisches Konstrukt dafür? Ich war jetzt vor zwei Wochen bei einem Kunde. Großer Anlagenmaschinenbauer, internationales Business, 30 Techniker, also sage ich mal so typisch deutsches mittelständisches Unternehmen, die hatten keine Wartungsverträge. Also ja, wie macht er das denn? Ja, wir fliegen halt dann dahin in die Welt, wo es passt, mhm, und manchmal verdienen wir mehr, manchmal weniger, und dann haben wir so ein bisschen unterhalten und sag mal, das, was ihr da leistet, das ist ja Wahnsinn. Also der Kunde meldet sich Freitagmittags, die setzen den ad hoc in den Flieger rein, schicken zwei Tage später nach, also der Techniker ist dann vor Ort, macht Analyse, Teile sind kaputt, die schicken dann per Express, per Flieger die Teile hinterher und es wird zu ganz stinknormalen Tagessätzen dann abgerechnet.
Krass.
Dann sage ich, wow, starke Leistung, also wirklich starke Leistung.
Sicherlich sehr zufriedene Kunden.
Super zufriedener Kunde, starke Leistung. Dann sagen wir, aber das rechnet ihr doch, also ihr lasst alles andere stehen und liegen, mhm, rechnet zu Standard-Tagessätzen dann nachher ab. Natürlich Überstunden und ich sag mal so Nachtarbeit, mhm, oder sowas wird dann schon nochmal speziell vergütet, aber das ist ja ein Wahnsinnsmehrwert. Mhm. Und da ist dann schon die Idee, kann ich diese Leistung, die ich da anzubieten habe, ein bisschen besser clustern? Wie behandle ich, also mal, ich kann nicht immer alle gleich behandeln und wem ist auch wie viel Service dann nachher was wert? Mhm. Und dieses Leistungspaket mal zu definieren, mal egal ob mit oder ohne Wartungsverträge, das scheint mir bei vielen auch nochmal ganz, 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 ganz arg sinnvoll zu sein.
Geht es dann auch schon so in Richtung Geschäftsmodell entwickeln für den Service? Weil also klar, ich meine, Wartungsverträge hört sich jetzt erstmal so banal an, aber wenn man keine hat, ist vielleicht welche einzurichten eine gute Sache. Oder gibt es da noch so ein nächstes Level, wo du sagst, da könnte man auch noch hinkommen, wenn man will? Oder hast du da mal eine Firma vielleicht auch erlebt, begleitet, wie auch immer?
Ja, die Erkenntnis kommt dann meistens genau aus diesem Denkprozess raus.
Wie bei mir gerade, ne?
Ja, genau, richtig. Da fängt man dann so an von, ah, können wir da ja, soll man mit dem Vertrieb sprechen, ob das geht, mit den Technikern sprechen. Und es gibt auch oftmals noch, sagen wir mal, so Ängste und Bedenken, weil gerade so ein Thema Wartungsverträge, das schürt bei vielen dann ja die Angst, ja, ich habe ja heute gar nicht genug Techniker. Ich kann das gar nicht abarbeiten. Mhm.
Dann beziehen die sich ja auf ihren Wartungsvertrag.
Spannender Gedanke. Rein faktisch leistet das ja aber heute auch schon, nur eben völlig ungeplant. Mhm. Und logischerweise kann man dann auch überlegen, Kapazitäten dann aufzustocken. Das ist jetzt heutzutage kein einfaches Unterfangen. Deswegen gehört da eine eigentlich größere Strategie dann auch mit dahinter. Ja, brauche ich dann überhaupt mehr Technik oder habe ich nur die Leistung besser getaktet, klamüsert?
Ja.
Oder brauche ich dann wirklich mehr Leute davon? Und was für Leute brauche ich denn? Brauche ich da die High-Qualified-Techniker? Ich nenne die, also da gibt es so Einhörner, ne? Das sind so Techniker, die können alles, die können gut mit dem Kunden sprechen, haben technisches Verständnis, die reisen alle auch noch gern. Ja,
die Eier legen, die wollen
mich auch. Machen auch noch gerne Überstunden und in ihrer Freizeit beschäftigen sie sich auch noch mit Technik. Mhm. Aber von denen gibt es ja auch nicht allzu viele in der Welt. Ne? Mhm. Und
zumindest begrenzt viele, ja.
Dann ist die Frage, kann ich meine Service-Organisation auch so strukturieren, dass es Arbeiten gibt, die ich durch, sag ich mal, Anfänger, Youngsters, sagen wir mal Leute aus der Ausbildungsabteilung, die vielleicht gerade ihre Ausbildung absolviert haben, kann ich da nachher noch ein bisschen Potenzial generieren und solche Überlegungen, die kann man dann durchaus anstellen. Dann geht es eigentlich automatisch in den Bereich so Geschäftsmodell. Was ist denn mein Geschäftsmodell für den Bereich Field Service, After Sales Service? Mhm.
Wenn du jetzt gerade schon die Mitarbeiter ansprichst, da frage ich mich auch, du hast gerade schon gesagt, Einhörner gibt es halt nicht wie Sand am Meer, also die muss man halt finden. Aber natürlich auch, sag mal, generell Fachkräfte einfach, die gut sind in dem, was sie machen, die können sich ja heute mehr oder weniger aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Mal mehr, mal weniger, es schwankt immer so ein bisschen, aber ich sag mal, ein richtig guter Techniker, ich glaube, der kann durchaus wählen, was für ihn die richtige Richtung ist. Findest du, es ist auch ein wichtiger Teil, wenn wir vom Profit Center Field Service Management sprechen, dass man auch sich darüber Gedanken macht, wie baue ich mein Personal entsprechend auf und wie halte ich mein Personal, was biete ich an? Ist das auch ein wichtiger Faktor oder sagst du, ja, das ist eigentlich branchenmäßig immer eigentlich ähnlich, passt schon?
Also es kommt ein bisschen auf die Jahrzehnte an, in denen wir dann sprechen, der jetzigen Dekade, wo wir jetzt sind, ist das ein unerlässlicher Faktor, sich darüber Gedanken zu machen, ne? Also zum einen, was sind so Prozesse, Arbeitswerkzeuge, die ich den Mitarbeitern anzubieten habe und wenn ich dann skalieren möchte, was, sag ich mal, so ein Servicegeschäft potenziell immer hergeht, dann ist natürlich immer die Frage, wo kriege ich das Personal her? Welche Ansprüche hat neues Personal? Und welche Arbeitsabläufe kann ich denn neue überhaupt reinnehmen? Also wenn ich nur Jobs für Einhörner habe, dann kann ich keine neuen nur reinnehmen. Jetzt ist die Frage, kriege ich die Jobs für die Einhörner irgendwie...
Du musst ja auch einer einlernen, die neuen, ja.
Kriege ich die Jobs für die Einhörner irgendwie besser segmentiert? Also kann ich die Leistungen ein bisschen auseinander tun, ohne dabei in meiner Servicequalität und dem Anspruch des Kunden Abstriche machen zu müssen. Mhm. Und das ist kein einfacher Prozess. Also da muss man wirklich sehr, sehr stark drüber nachdenken, bis man ein Modell hat. Und man muss ja natürlich die Mitarbeiter, die man heute schon hat, dann nachher auch mit dahinter kriegen. Ne? Mhm.
Denkst du denn, dass das ganze Thema Field Service Management als Profit Center langfristig eher zum Standard wird? Oder beschäftigen sich deiner Erfahrung nach die wenigsten noch wirklich damit, Strategie aufzusetzen, Handlungsfelder zu entwickeln, sich Personal-Benefits und so weiter zu überlegen? Ist es so gang und gäbe schon oder sagst du, oh, da sind wir noch, da geht noch was?
Naja, also wenn wir von gang und gäbe sprechen, ist es heute schon gang und gäbe, dass wenn ein Kunde eine technisch komplexe Maschine oder Anlage kauft, dass das Ding laufen muss. Mhm. So. Wie das funktioniert, ist jetzt dann Stand heute eben sehr unterschiedlich. Und ein Stück weit zeigt es dann halt auch der eigene Wettbewerb. Also wenn ich jetzt Anlagenmaschinenbauer bin und habe meine Mitbewerber, irgendjemand wird sich dann schon professionalisieren. Und wenn man, sag ich mal, Richtung international schaut, wir Deutschen sind zwar schon exzellent im Bereich Maschinenanlagenbau, aber fast alle Maschinenanlagenbauer sagen, naja, irgendwo in Asien gibt es jetzt schon auch noch einen. Mhm. Und wenn die Asiaten eins verstanden haben, dann schnell zu sein. Und da ist nicht immer alles Gold, was glänzt und auch nicht immer alles gut. Und sicherlich Kultur und Kommunikation ist da auch, was sage ich mal, über einen großen Teich oder auf die Distanz hin dann nachher Schwieriges. Aber die lassen sich unheimlich schnell Ideen einfallen. Und das wird uns schon auch ein bisschen dazu zwingen, in Europa oder sagen wir dann auch in der westlichen Welt, in diesem Servicebereich, sagen wir mal, Veränderungen herbeizuführen. Welche das jetzt sind, das kommt, wie gesagt, wieder auf Marktsegment, Branche, den eigenen Zustand an. Vielleicht habe ich in einem Bereich schon was getan, muss im anderen Bereich noch was hinterher. Aber da wird auf jeden Fall, also die Frage ist ja, wird es zum Standard oder wird es nicht zum Standard? Und ich sage, die Bewegung da drin, die wird schneller und ja, man muss sich da drin entwickeln.
Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich mir noch wünschen? Oder wenn ich jetzt hier, wenn das jetzt dein Sprachrohr wäre, sozusagen an alle Service-Leiter da draußen oder an alle mittelständischen Unternehmen, zumindest mal hier in Deutschland, dieses Thema auch beschäftigt, was würdest du denen gerne sagen?
Was würde ich denen gerne sagen?
Ruft mich an. Nein.
Naja, bitte nicht. Also ja, gern, aber ich glaube, die Hauptmessage, wo mir tatsächlich so ein bisschen das Herz aufgeht, ist tatsächlich, versucht euer Service-Modell, also eure Service-Organisation tatsächlich mal als eigenes Unternehmen zu betrachten und Geschäftsmodelle draus zu entwickeln. Ich finde, da liegt in Deutschland extrem viel Potenzial drin und das kann man durchaus noch heben, auch im internationalen Vergleich. Und das ist auch durchaus was uns dann, also eine Maschine mit ihrer Leistungsfähigkeit ist sicherlich eines der Kaufkriterien für die Kunde nachher, aber was durchaus bei den Endkunden nachher mit dazukommt, ist auch die Servicequalität und die Serviceleistung. Und da kann man sich durchaus auch nochmal abheben.
Und da kommen die Kunden dann vielleicht auch mal wieder, wenn sie eine neue Maschine brauchen.
Richtig, genau, weil wenn man dann irgendwann mal drin ist, dann läuft er insbesondere, wenn man mit dem Service nachher zufrieden ist, sagen wir, hey, das läuft einfach. Ich habe, klar, da gibt es immer wieder mal was, aber da kommt jemand, da ist jemand da, der hilft mir. Das Lustige ist ja, das machen viele ja heute auch schon, aber halt immer sehr sporadisch, per Zuruf und dann könnte es auch kaufmännisch wieder schwierig werden. Und irgendwann ist das dann halt die Frage, das geht sofort auf die, also wenn ich eine nicht rentable Serviceorganisation habe, was passiert dann? Das geht sofort auf den Profit vom Gesamtunternehmen. Der Profit vom Gesamtunternehmen ist wichtig für Weiterentwicklung, Innovation und wenn ich da halt einen geringeren Deckungsbeitrag, einen geringeren EBIT am Ende vom Jahr habe, habe ich weniger Geld zum Investieren. So einfach ist es.
Das wollen wir alle nicht.
Und wenn wir weniger Geld zum Investieren haben, dann fehlt uns der Fortschritt. Und wenn uns der Fortschritt fehlt, müssen wir uns irgendwann mal hinten anstellen.
Verliert man den Anschluss. Also, das ist jetzt sehr dramatisch. Das ist jetzt
sehr dramatisch und ein bisschen überspitzt, aber sag ich mal, das ist ja auch ein schleichender Prozess. Das passiert ja nicht von heute auf morgen in einem Crash, sondern das schleicht sich so über. Und 10 Jahre ist eine schnelle Zeit in dem Business, gell?
Ich wollte gerade sagen, vor allem bei dem ganzen technologischen Fortschritt, den es hier immer wieder gibt.
Yes.
Alles klar. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, Pascal. Hat Spaß gemacht.
Ja, sehr gern.
Wir haben uns das ganze Thema Field Service Management vom Cost zum Profit Center angeschaut, haben gestartet mit den Gründen, warum gibt es denn überhaupt eher ein Cost-Center oft im Field-Service als ein Profit-Center, haben uns die Probleme und auch die möglichen Handlungsfelder angeschaut, welche Rollen hier auch das Thema Mindset oder auch das Thema Verantwortung spielt und haben uns dann natürlich auch angeguckt, wie sieht der Weg aus, wie kann ich mein Profit-Center einrichten, was muss ich wissen und da war alles dabei, sag ich mal, von Zielbild bis Geschäftsmodell haben wir uns da verschiedene Punkte angeschaut. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da. Wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Field Service Management, nicht nur Cost- und Profit Center, sondern ganz generell, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder einen Kommentar. Wir geben es an den Pascal weiter, der kann euch das dann im Nachgang beantworten. Oder wir bauen eine neue Folge draus, wenn da irgendwas Spannendes reinkommt. Und da natürlich gilt auch wie immer, wenn ihr noch Ideen für neue Folgen habt oder bestimmte Fragestellungen, die euch in eurem Alltag beschäftigen, lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns, dann können wir das in unsere Planung mit aufnehmen. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Pascal.
Sehr gerne.
Und euch da draußen wünschen wir noch einen super tollen Tag und danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.